Ja, die Kindersegnung passt wirklich richtig gut in unsere Gottesdienstreihe gerade rein. Deswegen haben wir das so gelegt. Es ging um verschiedene Beziehungen und heute geht es um die Familie. Um Familie auf verschiedene Art und Weise. Vielleicht denkt ihr jetzt, ich habe gar keine Familie, aber wartet ab, es ist für jeden etwas dabei. Wir sind unterwegs gemeinsam und für euch gibt es heute auch ein paar Ideen, die ihr mitnehmen könnt auf eure Beziehungsreise, auf eure Familienreise und auch in die anderen Beziehungen. Es sind ja auch Großeltern da. Wir wollen gemeinsam gucken auf den Gott der Beziehungen. Abenteuer Familie, so habe ich es genannt. Und die Frage ist, was wird das für ein Abenteuer? Ein Abenteuer kann richtig schön sein, Freude machen, spannend sein, Lustiges mit sich bringen, aber auch Neues. Man entdeckt etwas, was man noch nie zuvor gesehen hat. Passt irgendwie zum Elternwerden. Es bringt auch Herausforderungen mit sich. Man muss vielleicht durch stürmische Wellen oder man klettert auf neue Berge. Dinge, die man noch nie getan hat, darf man neu erobern. Und es bringt auch Verantwortung mit sich. Euch sind kleine Wesen anvertraut. Ihr trefft Entscheidungen jetzt nicht nur für euch. Und auch bei einem Abenteuer muss man Entscheidungen treffen. Also das Ganze kann ein Abenteuer sein. Und man fragt sich vielleicht, wieso beschäftigen wir uns eigentlich in Gottesdiensten mit Beziehungen? Das liegt einfach daran, weil die ganze Bibel voller Beziehungen ist, dass das Thema einfach überall drankommt. Wir haben über Ehe nachgedacht, weil Gott das ein Herzensthema ist. Es ist sein Anliegen, er erzählt viel zu Ehe. Wir haben über Familie nachgedacht, weil auch das sein Herzensthema ist. Auch dazu berichtet er viel in der Bibel. Und die Bibel beginnt sogar mit Familie. Gott ist ein Familiengott. Bei der Schöpfung schafft er direkt Mann und Frau. Und er sagt ihnen, seid fruchtbar und mehret euch. Sein Gedanke ist Familie. Außerdem spricht er auch immer wieder darüber, wie er Generationen beruft. Den Gott Abrahams, den Gott Jakobs, den Gott Isaaks. Er spricht also von Eltern, Großeltern, Kindern. Familien sind das, was die kleinste Zelle ist, die ihm am Herzen liegt, wo man genau das leben kann, was ihm etwas bedeutet. Nämlich Beziehung, eins werden. Das, wie er auch mit uns unterwegs sein möchte. Und deswegen nutzt er diese Bilder von Beziehung, Ehe und Familie, sogar für seine Beziehung von uns zu ihm. Auch da spricht er von Familie, von Ehe. Und auch für uns als Gemeinde spricht er von Familie. Also dieses Thema scheint ihm wirklich am Herzen zu liegen. Und deswegen sind diese beiden Zellen auch so sehr angegriffen. So oft zerbrechen Ehen oder Familien, weil darin so eine Kraft liegt, so eine Schönheit, so eine Liebe. Es ist etwas, was Gott total wichtig ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir es schützen vor den Angriffen, die es kaputt machen können. Und vielleicht gibt es auch Menschen, die haben Schmerz, wenn sie an dieses Thema denken. Da ist was zerbrochen. Da gibt es keine Familie mehr. Da gibt es keine Ehe mehr. Oder sie vermissen Familie und Ehe. Sie haben das noch nie erlebt. Und auch dazu sagt Gott was Geniales. Gott stellt sich in der Bibel tatsächlich vor mit einem Namen. Er ist nicht nur der Herr, der irgendwie ganz weit weg ist, sondern er kommt uns ganz nah. Er kommt mit Mose ins Gespräch und Mose fragt ihn, wie ist dein Name und was bedeutet dein Name? Ihr habt euren Kindern auch Namen gegeben, die eine Bedeutung haben und Gott hat auch einen Namen. Er ist also ein Beziehungswesen. Und er stellt sich vor in 2. Mose 34. Und ich werde heute nur zwei Wörter aus dieser Vorstellung sagen, weil dann der Vers geht noch weiter und ich werde auf jeden Fall noch mal dazu predigen, weil er einfach genial ist. 2. Mose 34, da steht, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und wir fragen uns, okay, was hat das jetzt mit Familie zu tun? Aber wenn man da genau hinguckt, dann habe ich jetzt gehört, dass im Hebräischen, im Urtext, dieses Wort barmherzig bedeutet Mutterschoß. Also Gott stellt sich vor als jemand, der ein Mutterschoß für uns ist. Es ist ein Gefühlswort. Wir bedeuten ihm so sehr viel. Er hat so viel Liebe für uns, wie Eltern für unsere Kinder. Ich weiß nicht, ob ihr sagen würdet, ich würde mein Leben geben für meine Kinder, für mein Kind. Ich glaube, viele Eltern fühlen so. Und das ist die Liebe, die Gott für uns empfindet. Er möchte uns in seine Geborgenheit nehmen, uns Nähe geben. Er stellt sich vor als der, der unser Mutterschoß ist. Ich habe da auch ein paar Bibelstellen dazu geschrieben. Er vergisst uns nicht, steht da zum Beispiel. Auch wenn die Mama ihre Kinder vergisst, er vergisst uns nicht, steht da zum Beispiel. Oder ich werde euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Besonders empfehlen kann ich Psalm 103. Lest einfach nochmal nach. Und dann ist da gnädig. Barmherzig und gnädig. Und das ist ein Aktionswort im eigentlichen Text. Also von Not bewegt und auf den Weg gemacht, aus Liebe auf den Weg gemacht. Ich musste sofort daran denken, wie mich mal ein paar Jungs im Schwimmbad geärgert haben, als ich noch ziemlich klein war und ich nicht so richtig wusste, wie komme ich jetzt da raus. Und ehe ich mich versah, mein Vater vom Beckenrand gesprungen ist und die Jungs einmal untergetaucht hat. Einfach aus Liebe, weil er gar nicht zugucken konnte, was da mit seinem Kind gemacht wird. Stellt euch jetzt nicht vor, dass Gott die anderen für uns untertaucht. Vielleicht auch das, es bewegt ihn, wenn es uns nicht gut geht. Es lässt ihn in Aktion. Er ist der, der sich auf den Weg macht. Und dann ist da die Dreieinigkeit. Auf der Hochzeit von Martin und Beate Bittner, die sind aus dieser Gemeinde, habe ich gelernt, dass der Heilige Geist, also Vater, Sohn und Heiliger Geist, weiblich ist. Ruach. Also Vater, Mutter, Sohn. Auch da ist dieses Familienthema drin. Es ist nicht von ungefähr, dass Gott uns als seine Kinder, als seine Familie bezeichnet. Und es ist so spannend, deswegen auch zu gucken, was sagt eigentlich dieser Familiengott, der Schöpfer von Familie, der sich das alles ausgedacht hat, zu diesem Thema. Die Bibel ist voll von Erziehungstipps. Und man kann einfach nur darin stöbern und entdecken, wie kann ich mein Kind erziehen? Wie können wir als Familie miteinander umgehen, als Brüder und Schwester? Und wie genial ist es, wenn wir erlebt haben, dass Familie zerbrochen ist, dass da ein Gott ist, der uns anbietet, ich bin Vater und ich bin Mutter. Und ein Jesus sich auf den Weg macht und Mensch wird an unserer Seite, sodass darin Heilung liegen kann und dass er diesen Mangel ausfüllen möchte, wo Zerbrochenheit da ist. Letzten Sonntag hat Emanuel Barz über meine Beziehung zu mir selbst gesprochen. Wenn ich Beziehungen in Familie gestalten möchte, dann ist das der Anfangspunkt. Was ist meine Identität? Wer bin ich? Und darüber haben wir letzten Sonntag gehört. Bei Erziehung ist wirklich Beziehung das A und O. Das, womit alles steht und fällt. Und bei Familie ist Beziehung das A und O. Bei Kinder begleiten ist Beziehung das A und O. Und dabei geht es dann erstmal um mich und Gott. Er ist der, der mir eine Identität gibt, der mir sagt, du bist wertvoll. Das war letztes Mal eine klare Aussage. Egal, was Menschen über dich sagen, du hast den Wert, du bist mein Kind. Ich habe dich gemacht und dich so gewollt. Und bevor wir überhaupt Beziehung pflegen können, können wir alles rausschöpfen aus dieser Beziehung zu Gott. Wenn ich vorher mich noch gar nicht um Gott gekümmert habe, dann wird es ein bisschen herausfordernd anzufangen, wenn die Kinder da sind. Jetzt baue ich nochmal eine Beziehung. Aber es ist niemals zu spät. Denn da ist der Gott, der Bescheid weiß. Jetzt kann ich mit darin lesen, in seinem Wort, was er für Tipps gibt dazu. Ich kann gucken, was denkt er sich über Kinder? Was ist sein Plan für mein Kind? Was sind seine Ziele? Und wenn ich vorher schon gekannt habe, wie es ist, in Herausforderungen zu Gott zu gehen, zu sagen, hey, damit komme ich echt nicht klar und ich weiß, dass du so viel größer bist und einen Plan hast, dann kann ich das auch machen, wenn ich in Familie unterwegs bin. Ich schätze, ihr stimmt mir zu, dass es da schon die eine oder andere Herausforderung gibt, wo man denkt, das wächst mir jetzt echt über den Kopf. Und dann zu wissen, da ist ein Gott, der alles in seinen Händen hält, zu kennen, wie es ist, mit all diesen Herausforderungen zu ihm zu gehen und sie bei ihm abzuladen. Als Beispiel habe ich da ein Haus, dass wir unser Haus, unser Lebenshaus auf Gott bauen können. Wir sind gestern Abend aus Südtirol zurückgekommen und dieses Haus steht am Anfang des Ortes, wo wir waren oder dieser Gegend, wo wir waren. Und es war eigentlich umgeben von vielen verschiedenen Häusern. Und im 1800 ist eine riesige Sturmflut da gewesen. Und die Menschen, die in dem Haus gewohnt haben, wussten nicht, dass sie auf Fels gebaut sind. Aber sie waren sehr verwundert, als die ganzen Häuser um sie herum weggetrieben sind und nur dieses Haus stehen geblieben ist. Und es steht jetzt immer noch. Das, was zum Vorschein kam, war dieser Fels, der Gott, der ewig steht. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr eure Beziehungen, all das, was dann in Familie, in Ehe fließt, aus Gott nehmt, weil er feststeht und er liebevoll ist. Und dann geht es weiter mit diesem Beziehungsdreieck. Dann kommt erstmal ich und meine Beziehung zu Gott und dann kommt mein Ehepartner dazu oder mein Partner. Und ich habe das mal einfach so kurz als Ehedreieck dargestellt. Wir haben dazu genug gehört in der Predigt von Holger Mix, dass jeder seine eigene Beziehung zu Gott hat. Dass man, wenn man sich streitet, das hat er super cool erzählt, wie er da unterwegs war und mit Gott gesagt hat, meine Frau hat doch überhaupt nicht recht und das mit Gott klären konnte. So den ganzen Druck aus der Ehe rausgenommen hat und sie dann sprechen konnten. Jeder seine Beziehung zu Gott und dann die Beziehung miteinander. Wer einfach noch mehr dazu wissen möchte, den lade ich auch noch mal ganz herzlich zu den Dateabenden ein. Danach, da wird dazu nachher auch noch mal was angesagt, die werden demnächst hier stattfinden. Einfach Ideen zu bekommen, wie kann ich meine Beziehung als Ehepaar gestalten. Als Team unterwegs zu sein, jeder in Beziehung mit Gott und gemeinsam in Beziehung mit Gott. Und dann kommen die Kinder und jetzt ist die Frage, wo würdet ihr sie einsortieren? In euer Dreieck. Oder fragt euch mal selbst, die ihr so hier mitsitzt, wo seid ihr eigentlich einsortiert bei euren Eltern? Wo sitzt ihr oder wo sitzen eure Kinder in diesem Beziehungsdreieck? Wo würdet ihr sie hinmalen? Wo würdet ihr euch hinmalen bei euren Eltern? Man könnte sie vielleicht dahin malen. Mama kümmert sich um die Kinder und ist die ganze Zeit zu Hause. Und der Mann schaut zu von der Zuschauerbank und guckt, wie die Mama das macht, wie sie rennt und unterwegs ist. Und es gibt Phasen, da ist das richtig wichtig und da ist das ganz natürlich. Denn am Anfang, da fällt es dem Mann ein bisschen schwer, ein paar Dinge zu machen, die nur die Frau machen kann. Aber wenn es nur so bleibt, dann verpasst das Kind echt eine Menge. Denn der Papa hat so viel zu geben, was dem Kind so viel Gutes bringt. Und wenn nur die Frau die Impulse gibt, dann wird es irgendwann ganz schön schwierig und auch die Beziehung von Mann und Frau könnte herausfordernd werden. Vielleicht gibt es ja noch eine Möglichkeit. So, alles dreht sich um die Kinder. Dass es ihnen gut geht, dass ihre Bedürfnisse gestillt werden, dass man alles macht, was sie sagt, man bringt ihnen das Essen, was sie möchten, man kocht 17 verschiedene Gerichte. Einfach, damit alle Kinder es gut haben. Und dann kümmert man sich darum, welchen Beruf sie ergreifen könnten, man berät sie auch, man fährt sie zu ihren Hobbys, damit sie es auch auf jeden Fall alles schön lernen können. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, fragt man sich, und nun? Wo sind wir eigentlich geblieben? Und die Kinder lernen dadurch auch etwas, was irgendwie nicht der Realität entspricht, nämlich, dass alle ihre Wünsche in Erfüllung gehen und dass sie überhaupt der König auf dieser Erde sind. Vielleicht hat ja schon jemand eine Idee, wo man sie einbinden kann. Eine ganz kurze Möglichkeit habe ich noch, da werde ich nicht viel zu sagen. Manchmal passiert es auch, dass Kinder Ersatzpartner werden. Und das kann auch besonders herausfordernd sein, dass das nicht passiert, wenn vielleicht auch ein Elternteil fehlt. Aber da einfach Erwachsene zur Hilfe zu nehmen, die miterziehen, die mit unterwegs sind, Paten zur Hilfe zu nehmen, Gemeinde zur Hilfe zu nehmen, einen Anspruch zu nehmen, dass Gott da ist. Es ist total wichtig, dass sich die Kinder nicht zwischen die Eltern stellen können, sondern dass die Eltern solidarisch miteinander unterwegs sind. Ich weiß nicht, Kinder, die checken das ganz schön schnell, wenn sie wissen, bei wem kriegen sie immer alles, was sie haben wollen. Hier würde jetzt der Sohn immer zu Mama gehen. Mama, ich hätte da mal eine Frage. Papa hat es zwar schon längst verboten, das verrate ich nicht. Es ist so entscheidend, dass Kinder, dass Eltern gemeinsam unterwegs sind. Gemeinsam überlegen, was ist uns wichtig, was sind unsere Ziele. Und jetzt kommt der Vorschlag, den ich schön finde. Es entsteht eine neue Ebene. Ich habe es eben schon mal gesagt, Gott vertraut uns die Kinder an. Es sind ja gar nicht unsere Kinder. Sie werden uns für eine Zeit gegeben. Wir dürfen für sie sorgen, ihnen ein Zuhause geben, deswegen auch dieses Haus, sie prägen und begleiten. Und wenn es gut läuft, hat jeder miteinander Beziehung, so wie in dem letzten Bild. idyllisch, paradiesisch. Das ist das Ideal. Ich weiß, dass es ganz oft im Leben anders aussieht. Aber sich das einfach mal anzugucken, so wäre es genial. Und Beziehung heißt ja nicht, wir sagen uns, ich habe dich lieb und du bist der Beste und du schaffst das. Sondern Beziehung bedeutet auch Streit, sich reiben, in Konflikt sein, voneinander lernen und sich gegenseitig zu prägen. Wie gesagt, es gibt viele Situationen, wo es anders ist, wo vielleicht die Mama auch mehr für die Kinder da sein muss und es auch wichtig ist, dass sie da ist. Es geht nur darum, dass jeder seine Rolle findet, dass jeder auf seine Art und Weise mitgestaltet und man gemeinsam unterwegs ist. Jeder hat da andere Aufgaben. Jeder hat vielleicht auch mehr Zeit zusammen. Vielleicht ist es auch gar nicht möglich, dass der Vater, wenn er viel arbeitet, viel Zeit da verbringt oder auch andersrum. Aber dann, wenn man da ist, dass es dann qualitativ hochwertig ist. Und jetzt fragt man sich vielleicht, okay, das ist jetzt sehr familienintensiv, aber es geht ja auch um andere Beziehungen. Wie sind wir miteinander unterwegs? Was baut eigentlich Beziehung? Bei der letzten Kindersegnung, da hatte ich eher die ersten Begriffe Nähe und Verständnis, Zeit, Worte, Taten. Das ist auf jeden Fall etwas, was Beziehung baut. Heute geht es aber um etwas anderes, um die nächsten Punkte. Zuverlässigkeit und Sicherheit, noch einmal kurz zurück, danke. Zuverlässigkeit und Sicherheit, erkennen und erziehen, Bereitschaft, Fehler einzugestehen, Vergebungsbereitschaft. Zuverlässigkeit und Sicherheit entsteht durch dieses Zusammensein, durch Liebe, durch Nähe, durch Zeit, die ich gebe, dass man sich auf meine Worte verlassen kann, dass auch Taten folgen, wenn ich etwas sage. Aber Zuverlässigkeit entsteht auch noch durch etwas anderes. Und dazu möchte ich total ermutigen, nämlich Zuverlässigkeit entsteht auch dadurch, dass ich Sicherheit gebe. Es gab eine Zeit, da wurde gesagt, bloß keine Regeln mehr aufstellen. Das Kind darf total selbst entscheiden, in welche Richtung es sich entwickeln möchte, gar nichts mehr vorgeben. Aber Regeln, Werte und Gebote geben Sicherheit. Wir waren jetzt wandern und wir haben das erste Mal Wandern im Nebel erlebt. Und es war wirklich so nebelig, dass man nicht gesehen hat, was um einen herum passiert ist. Und ich war so dankbar für das, was da am Wegrand war. Nämlich diese rot-weißen Markierungen, die man sogar durch den dichtesten Nebel noch sehen konnte. Genau das ist der Sinn von Werten, Regeln und Geboten. Dass man Sicherheit findet auf einem Terrain, das man noch nicht kennt. Dass Menschen an der Seite sind und sagen, okay, es ist vielleicht ganz gut, wenn man nicht um 5.30 Uhr ins Bett geht, wenn man um 8 Uhr wieder zur Schule aufstehen muss. Oder um 6. Und es ist vielleicht auch ganz hilfreich, dass wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander leben. Und genau das ist auch der Gedanke bei Gottes Geboten. Er gibt uns die, weil wir seine Kinder sind und weil er weiß, den Nebel durchblicken wir nicht manchmal gar nicht. Und da sind einfach diese Wegmarker, die uns helfen, auf einem Weg zu sein, der uns auf den Gipfel führt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, als wir auf dem Gipfel ankamen, hatten wir sogar 2 Minuten Sonnenschein. Wirklich direkt, als wir auf dem Gipfel ankamen. Dieser Gott, der möchte uns zum Licht leiten, zu dem Ort, wo es uns gut geht. Und deswegen sind seine Gebote gute Wegmarker. Und deswegen möchte ich euch auch ermutigen, zu überlegen, was sind unsere Regeln? Und noch genauso wichtig, was sind unsere Werte oder was ist unsere DNA? Bei uns zum Beispiel gibt es eine Sache, wir leben zusammen, also wollen wir zusammen unterwegs sein. Und wir haben das gar nicht so als Wert festgelegt oder aufgeschrieben. Bei uns gibt es nicht so eine Liste mit Werte. Am Kühlschrank hängt so, das sind wir als Familie auf Karte. Und das bedeutet, wir essen mindestens einmal am Tag zusammen. Wir selbst haben gar nicht gemerkt, dass es jetzt richtig schwierig wurde, noch zusammen zu sein. Also man kann Gemeinschaft auf jederlei Weise gestalten, aber dieser Wert ist uns wichtig, dass wir wissen voneinander, was war los bei dir an diesem Tag. Und plötzlich war der Stundenplan unseres Sohnes so, dass er nachmittags nur noch in der Schule ist und wir nicht mehr zusammen Mittag essen konnten. Und irgendwann kam unsere Tochter und meinte, da fehlt was, wir essen nicht mehr zusammen. Dass man diese Werte hat und merkt, den Kindern ist es auch wichtig, dass sie das mitleben, mitgestalten und merken, es fehlt etwas. wenn es nicht mehr da ist. Eine Möglichkeit wäre auch als Wert, wir sind ehrlich miteinander. Oder wir leben mutig. Oder bei uns ist es, wenn es geht, lebendig. Man muss nicht still sein, sondern lebendig. Also das sind jetzt nicht meine Werte, das sind einfach ein paar Beispiele, die ich entdeckt habe. Unsere DNA. Wir haben Jesus im Zentrum, ist ein Wert von uns. Das heißt, als allererstes, wenn etwas ansteht, beten wir. Oder wir beten abends zusammen. Mittlerweile nicht mehr alle, sondern das ist ja auch spannend. Sie werden ja dann immer erwachsener. Und dann übernehmen sie die Werte, beten selbst. Oder gestalten es selbst so. Regeln, Werte und Gebote sind wie dieser Wegmarker im Nebel. Und deswegen sind sie total wertvoll und wichtig. Sie geben Sicherheit. Sie helfen, dass man sich entwickeln kann. Und es geben einen Rahmen, in dem man es ausleben kann. Das ist auch Gottes Gedanke bei dem, was er uns sagt. Und dazu kommt noch etwas, was Gott tut. Er gibt uns den Heiligen Geist. Und er spricht, wenn wir Fragen haben, auch Erziehungsfragen, können wir ihn fragen um Rat. Er sagt nicht nur, das sind meine starren Gebote, sondern er spricht jetzt noch durch sein Wort in unser Leben hinein. Also wenn wir zum Beispiel nicht wissen, wie wir mit einer Herausforderung mit unseren Kindern umgehen können oder mit anderen Herausforderungen, können wir ihn fragen und damit rechnen, dass er uns Antwort gibt. Der nächste Punkt war erkennen. Kein Baby bleiben. Ich habe in einer Statistik gelesen, dass immer mehr junge erwachsene Menschen zu Hause wohnen bleiben, bis sie so 35 sind. 25 stand da. Und das ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Verschiedenste Forscher und Gruppen haben sich dazu geäußert, dass es davon spricht, wie gut die Eltern ihre Kinder erziehen, was für eine gute Beziehung entstanden ist. Wir reden die ganze Zeit über Beziehung. Und es ist ein gutes Zeichen, eine gute Entwicklung, dass da eine schöne Beziehung ist. Gleichzeitig ist es aber auch total wichtig, dass man nicht Baby bleibt, dass man nicht länger die Wäsche waschen lässt und wenn man Autounfall gebaut hat, immer noch als erstes Mama und Papa anruft, obwohl man 43 ist und fragt, was mache ich jetzt eigentlich? Sondern sich loslöst. Und auf diesem Weg dürft ihr Eltern, dürfen wir Eltern unsere Kinder begleiten, aber da dürfen wir als Gemeinde uns auch gegenseitig begleiten. Zu werden, wen Gott gedacht hat, erwachsen zu werden, mündig zu werden. Die Bibel sagt in Hebräer, ihr trinkt immer noch Milch, obwohl ihr schon seit Jahren mit Gott unterwegs seid. Ihr versteht immer noch nicht, was seine Gedanken über euer Leben sind, weil ihr euch gar nicht damit auseinandersetzt, was es heißt, erwachsen zu werden. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr eure Kinder nicht noch mit 25 mit einem Schnuller versorgt, sondern sie begleitet auf dem Werden. Und zwar werden zu einer Persönlichkeit. Und jetzt könnte man ja denken, das ist eine gute Idee. Er wird ein Mensch nach dem Herzen von Jenny, Henry, Johannes und Katharina. Aber es geht darum, unsere Kinder zu begleiten zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Und uns einander zu begleiten zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes. Im Psalm 139 steht, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet, Herr. Ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott hat jeden von uns einzigartig geschaffen. Er hat etwas zusammengestellt, was einzigartig ist. Und man fragt sich manchmal bei Geschwistern, ob die aus dem gleichen Mixmax entstanden sind, weil sie so unterschiedlich sind. Gott hat euren Kindern Talente anvertraut, Charakter anvertraut. Und da sind Teile von euch mit drin, das ist das Geniale. Das zu entdecken, hier steht in Beziehung ganz oft, man erkennt jemanden in der Bibel. Das heißt, zu erkennen, was hat Gott da hineingelegt? Ich habe von einem Beispiel gelesen, wo ein Kind einfach nicht so schnell lesen gelernt hat. Aber die Eltern gedacht haben, mein Kind soll richtig gut lesen. Und sie haben geübt und geübt und geübt und es war Katastrophe. und sich dann, so wie unser Gott, auf Augenhöhe zu begeben, sich dazuzusetzen, sich Zeit zu nehmen für das Lesen, weil vielleicht Lesen jetzt nicht die erste Qualität ist in dem Kind. Und es dann zu begleiten beim Lesen. Ich habe dann einen Lebensbericht erzählt, wo das plötzlich aufgebrochen ist. Lebensbericht gelesen, wo es wirklich plötzlich aufgebrochen ist und das Kind Schritt für Schritt lesen gelernt hat, als der Druck weggefallen war. Ich habe große Erwartungen an Kinder vielleicht. Ich will, dass es so wird wie ich oder ich will, dass es so wird wie ein Chefarzt oder ich will, dass es so wird wie, keine Ahnung, was man für Träume hat, Künstler, Sänger. Aber vielleicht hat Gott etwas ganz anderes in mein Kind hineingelegt. Und das zu entdecken, ist unsere geniale Reise, die wir gehen können. Es nicht unter Druck zu setzen, sondern auf Augenhöhe unterwegs zu sein. Von oben herab mit Befehlston erkennt man seine Kinder nicht. Da heißt es schon, so wie Jesus, sich auf Augenhöhe zu begeben. Ich habe auch noch als Beispiel das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Das handelt auch noch mal davon, dass Gott jedem von uns etwas anderes gegeben hat. Und als letzten Punkt, Herausforderungen dienen dem Wachsen. In der Bibel gibt es mehrere Verse, die davon handeln, dass der Herr den, den er liebt, erzieht, dass er ihn herausfordert und in größere Dinge hineinstellt. Vielleicht erinnert ihr euch noch, wie ihr Fahrradfahren gelernt habt. Das hat wahrscheinlich gleich nicht beim ersten Mal geklappt. Das ist so ein Beispiel, da kann man das so deutlich dran erzählen. Wenn Mama und Papa euch immer weiter auf dem Laufrad hätten fahren lassen oder mit dem Dreirad geschoben hätten, hättet ihr niemals Fahrradfahren gelernt. Aber unsere Grenzen zu erweitern, das ist ein Teil von dem, was wir uns gegenseitig zumuten sollten. Und das, was Gott uns auch zumutet. Manchmal landen wir in einem Job oder in einer Beziehung oder in einer Herausforderung, wo wir uns fragen, wie bin ich jetzt hier gelandet? Es ist viel zu groß für mich. Und das ist der Moment, wo Gott uns herausfordern kann und mit uns gemeinsam wachsen kann, wo wir Neues lernen können, wo wir unsere Grenzen erweitern können. Vielleicht merkst du auch Eigenschaften bei dir, als Eltern ist zum Beispiel eine Eigenschaft, nicht geduldig zu sein, immer direkt auszurasten, wenn das Kind vielleicht ein bisschen nicht so gut gelaunt ist. Sich von Gott herausfordern zu lassen und zu sagen, ich will wachsen. Hinauswachsen, weil er mir versprochen hat, er hat Geduld für mich bereit. Oder vielleicht zu wachsen in dem, was ich mir selbst zutraue, in den Begegnungen mit Menschen. Vielleicht fällt es mir nicht so leicht, mit Menschen unterwegs zu sein, aber es ist mein Wunsch. Und dann merke ich vielleicht auch, dass ich meinen Kindern dabei helfen kann, da einfach mehr reinzuwachsen in Beziehungen. Wir wachsen mit den Herausforderungen. Vielleicht hörte sich das jetzt alles sehr erdrückend an, bedrückend, wie soll ich das nur schaffen oder Gebote, Regeln, welche Werte denke ich mir aus? Oh nein, meine Kinder sind völlig falsch im Beziehungsdreieck gelandet, seit Ewigkeiten schon dreht sich alles nur um meine Kinder. Vielleicht sind solche Gedanken hochgekommen oder ihr seid erinnert daran, dass jemand fehlt im Beziehungsdreieck, Eltern, die niemals da waren. Es ist keine heile Welt, in der wir leben. Und das ist eigentlich mein entscheidendster Punkt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Verkorkste Menschen verkorksen Menschen. Wir alle sind nicht perfekt und das ist die gute Nachricht heute, dass wir diesen Anspruch loslassen können. Vielleicht will man alles richtig machen. Vielleicht will man als jemand unterwegs sein, der berufstätig ist, der beste Papa, die beste Mama fürs Kind und dann auch noch immer super aussehen wie ein Model und dann möchte man auch immer noch freundlich zu allen Nachbarn sein und sich in der Gemeinde ehrenamtlich engagieren. Aber wir sind halt einfach nicht perfekt und wir rasten vielleicht auch mal aus oder wir sind einfach viel zu langsam, um diesem ganzen Familienchaos gerecht zu werden. Wir verletzen unsere Kinder und unsere Kinder verletzen uns. Und darum steht das Kreuz hier. Denn das ist das Besondere an Gott und an Kirche und Gemeinde. Wenn Menschen uns verletzen, wenn unsere Kinder uns verletzen, wenn wir unsere Kinder verletzt haben, wenn wir an das denken, was mit unseren, wenn wir schon lange unsere Kinder ausgezogen sind und dennoch ein Bruch da ist, vielleicht man sich nur noch schweigend gegenüber sitzt, so wie das da der Fall ist, oder man sich ärgert, dass man schon wieder so ausgerastet ist. dann ist Vergebung am Kreuz und Neuanfang möglich. Dafür ist Jesus gestorben. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir heute zutiefst verstehen, was das bedeutet. Denn das bedeutet, ich kann immer wieder zu diesem Kreuz gehen und sagen, ich bin nicht perfekt. Ich bin immer wieder ungeduldig, aber hier kann ich mir Vergebung abholen und Geduld mitnehmen. Denn Gott sagt mir zu, ich habe dir Geduld anvertraut. Und das ist es, wie du bist. Du kannst da reinwachsen. Oder ich habe meine Kinder verletzt. Ich bin einfach immer nur beherrschend gewesen, dominierend. Und ich werde nie wieder zu ihnen zurückfinden. Dann kann ich zum Kreuz gehen und Jesus um Vergebung bitten für das, was ich getan habe, wo ich schuldig geworden bin an meinen Kindern. Und er nimmt mir diese Last. Sie ist weg. Sie ist im Meer. Oder ich habe eine tiefe Wunde. Hieraus fließt Heilung. Jesus ist gestorben und es steht da in Jesaja 53. Er starb für unsere Wunden. Und dadurch sind wir geheilt. Er möchte das heil machen, was in uns kaputt ist. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr heute hingeht an dieses Kreuz. Ablegt, was an Schuld da war, was an Verletzungen da ist, vielleicht auch die Funkstille, den Aufbruch von festgefahrenen Mustern und Festlegungen, all das gibt's am Kreuz. Kann man da loswerden? Funkstille, ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Beziehung ist, war damals in der Schifffahrt, da wurden alle Funksignale abgestellt, weil eine Notsituation war. Funkstille ist oft in Notsituationen. Vielleicht gibt es Funkstille irgendwo. Vielleicht ist eine Not zu bereinigen. Es ist alles am Kreuz getragen. Und wenn wir hingehen und es zu Jesus bringen, heute, dann ist ein Neuanfang möglich. Dann schmeißt er das, was war, ins tiefste Meer. Und Beziehungen können wieder heil werden, wenn wir uns darauf einlassen. Funkstille kann neu zu Leben erwachen, wenn wir uns darauf einlassen. Und vielleicht hast du es schon tausendmal versucht. Da mache ich dir Mut. Gib nicht auf. Jesu Kreuz steht, er ist dafür gestorben, er wird heilen, er hat es versprochen. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit, vielleicht ist euch irgendwas wichtig geworden, etwas, wo ihr schuldig geworden seid oder wo wir schuldig geworden sind, wo wir erkannt haben, dass Menschen uns verletzt haben und bringen das ans Kreuz und nehmen in Anspruch, was Jesus uns dafür gibt. Das Kreuz bedeutet nicht, danach muss ich gedemütigt dahin gehen und ich werde dort verurteilt, sondern ich liebe diese Geschichte von der Ehebrecherin. Sie wurde Jesus vor die Füße geworfen. Sie hat die Ehe gebrochen und Jesus sagt ihr, ich verurteile dich nicht. Ich nehme dir das, was du falsch gemacht hast, aber dann geh hin und mach es nicht nochmal. Verändere dich. Kehre um. Und dafür gibt Gott uns seine Kraft. Denn Jesus ist nicht nur gestorben, sondern auferstanden und seitdem ist neues Leben in uns. Und dieses neue Leben bewirkt diese Veränderung und wirkt sie nach und nach. Wenn euch jetzt was wichtig geworden ist, geht heute nicht weg, ohne es zu bekennen und Jesus zu bringen und mitzunehmen, was er euch geben möchte an Heilung, Neuanfang, Veränderung, Versöhnung, Freiheit und Mut.